Heute möchte ich mit euch über das Thema Vergebung nachdenken. Und da habe ich mal in einem Tatort auch mal einen guten Dialog gesehen und den möchte ich euch mal weitergeben. Da hatte mal ein Verbrecher eine durch sein Handeln Betroffene um Vergebung gebeten. Und dann hat er Folgendes gesagt. Und ich finde, das ist eine grandiose Aussage, die hat mich dann auch selber zum Nachdenken gebracht. Und da sagt er Folgendes: Andere um Vergebung zu bitten, hilft nicht nur einem selbst, sondern auch dem, der sie einem gewährt. Was kommt eigentlich euch so in den Sinn, wenn ihr über Vergebung nachdenkt? Petrus hat ja Jesus mal gefragt, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? 7-mal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Wie oft würdest du jemandem vergeben? Ist es nicht so, dass wir manchmal denken, jetzt ist aber Schluss, das war dem Guten zu viel, jetzt kannst du mir den Buckel runterrutschen oder das vergebe ich dir nie? Das entspricht doch eher unserer Wirklichkeit, habe ich mir gedacht. Verlangt Jesus da nicht zu viel? Vergeben. Eine Bloggerin, Johanna heißt sie, sie hat mal zum Thema Vergebung Folgendes geschrieben. Vergebung, das Wort klingt eher nach Mutter Teresa, nach Oldschool, nach Jesus-Sandalen, nach abstrakter, gefühlbetonter Handlung, nach Schwäche, nach Nachgeben. Und weiter schreibt sie dazu, ich bin davon überzeugt, Vergebung ist eins der am meisten unterschätzten und falsch verstandenen Themen überhaupt. Es ist weder lahm noch langweilig, sondern eine absolut effektive und mächtige Waffe, die negative Einflüsse aus deinem Leben für immer entfernt und dich am Ende als Gewinner dastehen lässt. Hat sie recht? Jesus begründet die Antwort auf Petrus' Frage hin mit einem Gleichnis. Und ich will dies auch als Predigttext nehmen und ich lese es mal vor. Das steht in Matthäus 18, Vers 23 bis 35. Es ist überschrieben, das Gleichnis vom Schuldner, der Barmherzigkeit erfährt, aber sie selbst nicht gewährt. Darum hört dieses Gleichnis, sagt Jesus. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Dinare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ der Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hatte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Das sind harte Worte. und doch schöne zugleich. Mir sind beim Erarbeiten dieses Gleichnisses ein paar grundlegende Aussagen wichtig geworden. Einmal, Vergebung hat nichts mit Leistung zu tun, sondern mit einer Entscheidung. Petrus fragte ja, wie oft muss ich vergeben? Nicht darf oder kann oder muss, sondern muss. Wie oft muss ich? So steht es tatsächlich im Grundtext. Wenn er immer wieder gegen mich sündigt. Und Jesus hat da nicht lange gefackelt und hat gleich gesagt, 77 Mal. 77 Mal, wenn Glaubensgeschwister, Mitmenschen gegen mich sündigen, mir Böses antun, das ist doch gar nicht fair. Kann ich das überhaupt, habe ich mich gefragt bei der Vorbereitung dieser Predigt. Oder will ich das überhaupt? Und wie gehst du damit um? Jesus hat tief in das Herz von Petrus und die Jünger gesehen. Auch heute Morgen tut er das, jetzt in diesem Moment bei dir und auch bei mir. Ich weiß nicht, was ihr denkt, aber er weiß es. Denn dann ist mir auf Jesu Gleichnis hin deutlich geworden, es geht hier um Heil, Vergebung und Erlass von Schuld. Und das hat sehr wohl auch was mit Himmelreich zu tun. Deswegen fängt ja auch Jesus mit dem Himmelreich an. Dann hat Vergebung was mit Beziehungen unter uns Menschen zu tun. Hier spricht sogar Petrus von Brüdern. Es geht eigentlich um Glaubensgeschwister. Mir wurde die Frage deshalb besonders wichtig, wie gehen wir als Geschwister, als Glaubensgeschwister miteinander um? Und dieses Gleichnis ist mir deutlich geworden, es hat auch was mit dem Verhältnis zwischen mir und Gott zu tun. Denn das Gleichnis hat ja auch einen knallharten Ausgang, ihr habt es ja gehört. Und der fordert mich und wahrscheinlich jeden von uns heraus. Jesus öffnet in seinem Gleichnis den Jüngern die Augen für Gottes Verständnis von Vergebung. Im Hebräischen gibt es ja mehrere Wörter für Vergebung, die einmal bedecken, zudecken bedeuten können oder tragen, Schuld wegnehmen oder auch Ungerechtigkeit, Übertretungen und Sünde vergeben, dass das vergeben wird. Oder es wird auch diese Glückseligkeit eines Mannes beschrieben, dessen Übertretung vergeben wird, dessen Sünde zugedeckt ist. Wir kennen das aus dem Psalmen von David, Psalm 32, da wird es uns weitergegeben. Und im Neuen Testament wird Vergebung in Verbindung gebracht, was die Bedeutung beinhaltet, wegschicken, befreien, loslassen, vergeben, gnädig sein, gern geben, vergeben. Beide Worte jetzt im Neuen Testament werden sowohl für die Vergebung, die Gott schenkt, verwendet, als auch für die in Bezug auf uns Menschen untereinander. So habe ich das in einem Bibellexikon gelesen. Und all das, was Vergebung ausmacht, wird jetzt hier in diesem Gleichnis von Jesus deutlich gemacht. Eigentlich ist es ja ein merkwürdiges Gleichnis, das Jesus hier erzählt. Es springt sogar manchmal unsere Vorstellungen, die wir von Gott haben. Darum hört dieses Gleichnis, sagte Jesus, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. So erzählt ja Jesus. Petrus und die Jünger mussten nun folgende Lektion lernen. Bei dem Thema Vergebung geht es eben nicht um Leistung, sondern was mir da wichtig und deutlich geworden ist, es geht um intakte Beziehungen. Und wie sieht es aus mit unserer Beziehung zu Gott? Diese Frage stellt ja dieser Text an uns heute Morgen. Jesus macht im Gleichnis deutlich, dass nicht jeder ins Himmelreich kommt. Das wird am Schluss dann auch nochmal so gewaltig dargestellt. Das Gleichnis zeigt auf, es gibt einen König, dem man eines Tages Rechenschaft ablegen muss. Und dieser König, von dem Jesus spricht, ist Gott, der Herr, unser Schöpfer. Und er hat uns ja wunderbar ausgestattet, mit Augen, Ohren und einem Mund, mit Händen und einem Herzen. Und das sind alles Dinge, die in diesem Gleichnis gar nicht mal so, ja, aufs erste Mal so ersichtlich werden. Im Himmelbereich, so verstehe ich das Gleichnis, Und so macht es auch Jesus deutlich, hat Schuld keinen Platz. Sünde, Schuld ist ja das, was Beziehungen unter uns und zu Gott unmöglich machen. Sie zerstören regelrecht die Beziehungen. Und was noch schlimmer ist, und das finde ich wirklich gewaltig und schlimm, dass es uns oder den selbst zerstört, der Schuld hat oder der sündigt. Auf ein anderes Gleichnis hin hatten die Jünger ja mal erschrocken geäußert, wer kann denn da überhaupt noch ins Himmelreich kommen? Denn nicht der König ist ja verantwortlich für unser Versagen, sondern wir selbst. Er hat das legitime Recht, eine Bestandsaufnahme zu machen. Und was fragt er? Was fangen wir mit unserem von Gott geschenkten Leben an, du und ich? Ist uns bewusst, wie wir ohne Vergebung vor Gottes Angesicht überhaupt dastehen würden? Versucht euch einfach mal jetzt in die Rolle dieses Knechtes zu versetzen, der jetzt vor diesen König gebracht wurde. Was wäre denn, wenn der Tag der Abrechnung heute, jetzt in diesem Moment, da wäre? In 2. Korinther 5, Vers 10 sagt Paulus mal, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Wie würden wir da aussehen? Ich denke manchmal, dass wir da ganz schön alt aussehen. Aber was macht denn Jesus im Gleichnis zu Beginn sehr deutlich? Und das ist ja das Bemerkenswerte an diesem wunderbaren König, an diesem gnädigen König, der in diesem Gleichnis uns dargestellt wird. Gott ist ein gnädiger König, voller Erbarmen und Liebe. Und ich finde es so wunderschön, wie Gott, unser König, mit uns umgeht. Denn der Knecht, der vor den König gebracht wurde, hatte eigentlich eine unbezahlbare Schuld auf sich geladen. Gleich zu Beginn, so lesen wir ja, brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht bezahlen konnte, befahl der Herr ihn, mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Und hier in dieser Geschichte ist ja von einem Mann die Rede, der 10.000 Zentner Silber an Schulden aufgehäuft hatte. Und nach heutigem Stand wären es eine Summe von 12 Milliarden Euro, so hat es mal einer ausgerechnet. Und dafür müsste er 400.000 Jahre arbeiten, bis er der Schuld beglichen wäre. Das ist gewaltig. Also ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber so habe ich das gelesen. Es war ihm jedenfalls unmöglich, diesem Knecht diese Schuld je zu begleichen. So sieht es doch aber bei uns auch manchmal aus. Wie gehen wir dann aber mit unserer Schuld um? Uns muss aufgezeigt werden, so will es das Gleichnis lehren, welche Folgen Schuld mit sich bringt. Es will uns lehren, dass Vergebung ein unverdientes Geschenk ist. Das wird in dieser Geschichte so wunderbar von Jesus erzählt. Ja, Vergebung ist reine Gnade und Barmherzigkeit Gottes, so wie es auch der Willi heute Morgen schon angedeutet hat. Auch David hatte das erlebt und in einem seiner Psalmen zum Ausdruck gebracht. Ich will mal da ein paar Verse vorlesen aus dem Psalm 32. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Und jetzt kommt ja auch seine Gefühle, wo er da zum Ausdruck bringt. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gemeinde durch mein täglich Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Schuld, und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und dann passiert das Wunderbare, wie auch in diesem Gleichnis, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Ja, dieser König, der Gott des Himmels, ist kein Tyrann. Er ist ein Gott der Liebe. Und um diese große Schuld von uns zu nehmen und Gerechtigkeit walten zu lassen, hat er das größte Geschenk uns und diesem Knecht gegeben, was überhaupt möglich ist. Er gab seinen Sohn für uns alle hin, auf dass alle, die an ihn, Jesus Christus, glauben, nicht verloren gehen, eben wie in diesem Gleichnis ausgedrückt wird, versklavt oder in einem finsteren Gefängnis auf ewig dahin zu vegetieren, sondern in Freiheit ewig leben dürfen, frei von aller Schuld, weil ihnen vergeben wurde. Ja, er schenkt Vergebung dem, der ihn darum bittet, wie diesem Knecht. Wir haben es ja gelesen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Er hätte es gar nicht können. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Die ganze Schuld, man muss sich mal diese Summe vorstellen, was er da aufgehäuft hat, hat er einfach erlassen. So auch in unserem Leben. Gott hat mal in Jesaja zu seinem Volk gesagt, wenn eure Sünde auch blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Hieran wird deutlich, die göttliche Vergebungskraft kennt eigentlich keine Grenzen. Ein Prediger, das will ich auch mal so ein bisschen zitieren, hatte berichtet, wie eine Frau nach einem Vortrag, wahrscheinlich auch über Vergebung, sich in der Diskussion meldete mit der Frage, kann einem Menschen vergeben werden, der 1000 andere umgebracht hat? Schon der Ton in ihrer Stimme machte ihm klar, es war eine Fangfrage. So fragt er zurück, was würden Sie aus Ihrer Sicht sagen? Wo sollte die Grenze der Vergebung gesetzt werden? Soll sie bei einem Getöteten liegen, bei 3, bei 50, bei 100 oder wo sonst? Sie gab daraufhin keine Antwort und so fuhr er fort. Jesus hat ja deutlich gesagt, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen. Und ein Mörder ist zweifelsfrei ein Mörder, ein Sünder. Er hat bezüglich seiner Vergebungskraft keine Grenzen markiert. So erleben wir es an Jesus. So kann doch jedem vergeben werden, wenn er 1000 umgebracht hat und dies von Herzen bereut und Jesus um Vergebung bittet. Über die Antwort war die Frau so entsetzt und fügte hinzu, dann möchte ich nicht im Himmel sein, wenn da solche Leute sind. Ja, das kann man heute schon sagen. Im Himmel werden nur Sünder sein, so fährt der Prediger fort, und zwar ganz besondere, nämlich begnadigte Sünder. Wenn dem nicht so wäre, hätte sie und er keine Chance, dorthin zu kommen. Unsere Zugehörigkeit zu Jesus und die Abgabe unserer Schuld unter seinem Kreuz machen alle, die an ihn glauben, frei von aller Sünde. Wenn sie nicht in den Himmel wollen, dann müssen sie die einzige Alternative kennen, so sagt er zu der Frau, und das ist die Hölle. Eine Möglichkeit, eine andere, eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Denn dort sind alle die Mörder der Weltgeschichte, die nicht nur 1000, sondern vielleicht auch Millionen Menschen auf ihrem Gewissen haben und keine Vergebung gesucht haben. In der Hölle sind aber auch weiterhin all jene, die nicht einen einzigen umgebracht haben, aber sich ebenfalls nie bekehrt haben. Entscheiden Sie richtig, so sagte der Prediger zu der Frau, damit Sie nicht an einen Ort kommen, an dem Sie ewig jammern, weil Sie zu irdischen Lebzeiten eine falsche Entscheidung trafen. Das sind klare und deutliche Worte. Auch Jesus macht uns in seinem Gleichnis nichts vor. Vergebung ist eine Willensentscheidung, die aus Liebe und Barmherzigkeit getroffen wird. Gott hat sich willentlich für uns entschieden. Aus Liebe sogar, wir lesen es in der Bibel, als wir noch seine Feinde waren. Er gibt alles dafür, damit uns vergeben werden kann. Und eigentlich hat ja der Knecht einen guten Anfang gemacht. Und doch nimmt das Gleichnis eine dramatische Wendung. Es bricht die Frage auf, wie gehen wir mit Gottes Gnade und Liebe in unserem Leben um? Ein anderes Beispiel, Zachäus, der Zöllner, aber trat vor Jesus und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Aber wie handelt unser Knecht in dem Gleichnis? Wo war seine Dankbarkeit geblieben für die Vergebung? Nicht ein bisschen der Liebe Gottes hatte sich in seinem Herzen breit gemacht. Hat er nicht verstanden, was ihm widerfahren ist von diesem gütigen König, habe ich mich gefragt. Vergebung hat auch was mit uns zu tun. Das macht dieses Gleichnis deutlich. Und das macht Jesus und seinen Jüngern auf die Frage des Petrus hin auch deutlich. Es geht nicht um die Frage, wie oft muss ich vergeben, sondern will ich überhaupt vergeben? Denn was hatte der Knecht im Gleichnis getan? Kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der schuldete ihm 100 Denare. Und was hat er gemacht? Er hat ihn an der Kehle gepackt, gewürgt und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, so wie er es auch vor diesem König getan hatte. Ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hatte. Und manchmal muss ich sagen, mit Erschrecken finde ich auch mich in diesem Gleichnis wieder. Und in dem Gleichnis über Vergebung geht es auch um die Frage, bin ich bereit, meinen Bruder, meinen Glaubensgeschwistern zu vergeben? Wie viel Hass hat sich nicht in meinem Herzen auch manchmal breit gemacht, weil ich verletzt wurde, belogen wurde, weil andere an mir schuldig geworden sind? Vergeben heißt nicht vergessen, das muss man auch hier betonen, aber jemand seine Schuld nicht mehr zurechnen. Wenn wir begriffen haben, in welchem Umfang uns der König vergeben hat, denn kein Mensch kann an mir so sündigen, dass seine Schuld größer ist als die Schuld, die mir Gott selbst vergeben hat. Manchmal sind wir, wenn wir ehrlich sind, nicht weit von diesem bösen Knecht entfernt. Jesus formuliert sehr drastisch. Kaum aus der Tür heraus ging er einem Mitknecht an die Kehle und würgte ihn. Wegen 100 Denare, das muss man sich mal überlegen, das ist nur 1000% von dem, was ihm eigentlich selbst erlassen wurde. Da kann man sich manchmal schon fragen, was ist aus uns Menschen geworden? Jesus weiß, wie es in uns aussieht. Wo sind denn diese gütigen Hände, die Gott uns gegeben hat? Unser Herz, in das seine Liebe er ausgegossen hat. Wo ist es geblieben? Die Augen, die das Leid sehen können, wie Jesus. Ihm hatte beim Anblick des Volkes hatte das Ganze Schmerzen bereitet, schier seine Eingeweide zerrissen, wo er gesehen hat, wie die Menschen verloren durch diese Zeit irren. So wird es in der Bibel bildlich beschrieben. Selbst am Kreuz hat Jesus für die gebeten, die ihn ans Kreuz schlugen. Wir alle kennen ja seine Bitte, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie steht's mit unserem Gebet, wenn wir im Vater unser sprechen? Und vergib uns unsere Schuld, wir auch vergeben unseren Schuldigern. Jesus stellt uns in die Entscheidung zu vergeben oder es eben nicht zu tun. Denn was Jesus in seinem Gleichnis des bösen Knechtes beschreibt, soll uns alle eine Warnung sein. Denn als die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jedem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Das sind harte Worte, die Jesus hier ausspricht. Aber was lernen wir heute Morgen daraus? Was tun wir, wenn wir heute Morgen aus diesem Gottesdienst, aus diesem Haus herausgehen? Jesus lehrt in der Bergpredigt, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen nicht geben. Ich komme zum Schluss. Am Ende der Predigt gilt es, zwei Dinge unseres Lebens zu prüfen. Wenn du noch nie bei dem König Jesus warst, um all deine Schuld des Lebens abzuladen, dann lass dich heute Morgen einladen und komme zu ihm. Er ist bereit, dir jede Sünde zu vergeben. Wenn du schuldenfrei geworden bist und den König in dein Herz dann aufgenommen hast, bist du Bürger des Himmels geworden. Das ist doch eine ganz tolle Aussage, etwas Gewaltiges, wie Gott uns da beschenkt, mit ewigem Leben und der Bürgerschaft im Himmel. Aber dann gehe auch hin und vergib auch deinen Schuldnern. Und zum Zweiten sollten wir vielleicht prüfen in unserem Leben und darüber nachdenken, wenn du sagst, ich bin Christ, aber ich vergebe den anderen nicht, dann lebst du eigentlich sehr gefährlich. Vergib deinen Schuldigern, dass es dir nicht so ergeht, eben wie diesem Knecht in diesem Gleichnis. Und dazu soll uns auch diese Geschichte helfen und uns der Herr auch dabei segnen. Amen.